Brüder sind zurück am 27. September um 21.37 Uhr. Es ist Samstagabend. Benny ist bei mir zu Hause zu Gast an meinem Tisch, mir gegenüber sitzend. Hallo.
Von Angesicht zu Angesicht.
Ja, vis-à-vis.
Vis-à-vis. Wie Lottie. Gesicht an Gesicht.
An? A ist an?
Wie ist gar nicht Gesicht.
An, sondern?
Visage ist Gesicht.
Was ist dann wie?
G.
G an G. Okay.
Also ist halt der erste Teil des Wortes von Gesicht, deswegen habe ich das jetzt mal so frei übersetzt.
Visage, ah, Visage müsste es eigentlich heißen.
Ich denke schon, vielleicht ist eine Abkürzung, aber wie heißt bestimmt auch irgendwie ist die Vergangenheitsform von voir oder so ähnlich oder irgend so ein Quatsch. Boah. Das stimmt garantiert nicht. Voir ist gucken.
Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer Stunde Knallsoße aus dem Wasserglas. Oh Gott, ich hoffe, keiner hat das jetzt irgendwie laut auf Kopfhörer gerade, weil direkt in dem Mikrofon unsere Wassergläser voller Sekt aneinander gestoßen haben.
Ja.
Das wäre unschön. Wenn ja, entschuldigen wir uns. Wenn nicht, nicht. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe dir vorhin schon erzählt, mein Eindruck ist, wir sind die letzte Generation, die noch Alkohol trinkt.
Mhm.
Ich bin, wenn ich von jungen Leuten umgeben bin, dann bin ich immer der Einzige, wenn überhaupt. Ich trinke ja auch sehr zurückhaltend und wenig, wie alle
hast
Leute,
du, die hast du auch schon im Podcast erzählt, tatsächlich.
Aber die trinken alle nichts.
Ja. Von dem alkoholfreien Gin hast gut. du erzählt.
Ja, das ist jetzt, das, wir müssen das jetzt, also mit uns geht der Alkohol zugrunde.
Der Alkohol stirbt mit uns aus.
Es ist nicht so, dass wir mit dem Alkohol zugrunde gehen, sondern der Alkohol mit uns zugrunde geht.
Wir haben den Alkohol besiegt.
Die vorigen Generationen sind am Alkohol zugrunde gegangen. Ja. Der Alkohol geht an uns zugrunde. Oder ja. mit uns.
Mit uns.
An der nächsten Generation.
Gemeinsam gehen wir unter. Ja. Aber eigentlich geht dann der Alkohol eher an der nächsten Generation zugrunde.
Er geht an der nächsten Generation ja. mit uns zugrunde, ja. aber wir gehen nicht zugrunde. Wir sterben einfach normal, wenn wir alt sind und noch knackig gesund, aber einfach dann irgendwie können die Zellen sich nicht mehr reproduzieren, glaube ich.
Wir haben in der letzten Folge erfreulich wenig tagesaktuelles Geschehen besprochen.
Ja.
Hat mir gut gefallen.
Ja, fand ich auch gut.
Das macht es oft so schwer.
Was macht es so schwer?
Wenn man so an der Aktualität sich orientiert.
Ach so, ja, das stimmt. Aber ich bin jetzt auch gar nicht so aktuell unterwegs. Ich habe gerade gehört, hat mir meine Frau heute erzählt, dass Michael Roth, der SPD-Politiker, bei Anne Will im Podcast, glaube ich, zu Gast war. Und der hat gesagt, hat sich, glaube ich, zurückgezogen und er hat gesagt, das, was ihn am meisten fertig macht an dem Ganzen, ist, dass die Leute, all die guten Leute in der Politik, sich zurückziehen und einfach zu Hause eine neue Terrasse bauen.
Und damit das Feld den nicht so guten Leuten überlässt.
Ja, dass einfach die guten Leute sich rausziehen aus der Politik.
Franz Müntefering hat sich, glaube ich, ähnlich geäußert.
Mhm.
Oder hat zumindest sehr dafür geworben, dass man sich in der Demokratie doch bitte für diese einsetzen soll.
Ja.
Und sei es nicht durch Parteimitgliedschaft, dann durch Engagement in der Kommune, durch Vereine, durch Ehrenamt.
So ist es. Und hier sitzen wir und trinken Wasser aus Sektgläsern.
Genau, ich fand das gut, nicht so schwer zu sein. Ich möchte gerne mit dir Dinge des Lebensalltags von privilegierten Menschen, wie du und ich sie sind.
Ja, Mandelhörnchen zum Beispiel.
Mandelhörnchen?
Ja, der Untergang des Abendlandes ist da.
In Form von Mandelhörnchen?
In Form der neuen Darbietungsform von Mandelhörnchen.
Wie ist die?
Beschreib ein klassisches Mandelhörnchen.
Na, so wie so ein Hufeisen.
Ja.
Aus so Blätterteig?
Nein.
Nee?
Mandel, marzipanmäßiger Masse.
Ich kenne mich doch mit Gebäck nicht aus.
Aber was ist an den Enden des Mandels?
Ja, so Schokoladen.
Nicht mehr.
Schokoladenüberzug.
Ich habe jetzt mehrere Bäckereien gesehen, die das Mandelhörnchen nackig gemacht haben. Die haben die Füße ausgezogen, die Schuhe.
Ach, ist das unten für dich?
Ja, ein Mandelhörnchen braucht zwei Schokoenden.
Ja, aber die können ja auch nach oben zeigen, dann sind es ja keine Schuhe mehr, sondern
Hörnchen
oder Handschuhe von erhobenen Händen.
Auf jeden Fall ist es ausgezogen. Sie haben das...
Weder Hand noch Fußschuhe an.
Alles ist weg. Stattdessen ist so alibimäßig so ein bisschen so Schokolade so rübergekleckst, so in einem dünnen Streifen. Also wie aus so einem Schokobrötchen oder so einem Schokocroissant. Ganz erbärmlich. Und es sieht auch einfach scheiße aus. Es sieht gleich klein aus. Es sieht aus wie so ein bisschen so ein Versuch, der schief gegangen ist. Du siehst das, die ganzen Backwaren da drin. Und ich glaube, es liegt daran, dass Schokolade so wahnsinnig teuer geworden ist, auch im Vergleich zu allem anderen.
Ist das so?
Ja, Schokoladenpreise sind explodiert. Milka hat irgend so einen Preis gewonnen, dass sie Mogelpackungen machen und eine neue Größe erfinden musste, weil die großen Größen jetzt so dermaßen teuer sind, dass sie eine kleinere erfunden haben, die weniger kostet, aber im 100-Gramm-Preis noch mehr. Alles liegt da nieder. Die Leute können keine Schokolade mehr kaufen. Die Kakaoernten auf der Welt brechen zusammen.
Wegen Klimawandel?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube ja. Hm. Und im Ergebnis hat das Mandelhörnchen keine Schokoladenfüßchen mehr oder Handschüchchen. Und als ich das gesehen habe, wie traurig das da lag, habe ich gedacht, dann lass es sein. Also dann hört einfach auf. Das geht nicht.
Aber meinst du, es gibt vielleicht Menschen, denen das vorher zu schokoladig war?
Nee. Also doch, ja, kann sein, dass die jetzt triumphieren. Mhm. Aber ja, es
den ist darf man traurig. Nicht das Feld
überlassen. Und es ist auch so die billigste Schokolade, das ist, glaube ich, so Kuvertüre. Mhm. Die billigste aus Palmfett, da ist wahrscheinlich nicht mal Kakao drin. Einmal eintunken. So, ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht ist es auch, stimmt es auch gar nicht. Und es ist nur ein Zufall, dass ich jetzt in 2, 3 verschiedenen Bäckereien das gesehen habe. Aber es hat mich wirklich erschüttert.
Und da hast du jetzt den Hörnchenblick, wenn du eine neue, dir unbekannte Bäckerei ja, betrittst. Ja, ich
gucke immer auf die Hörnchen zuerst.
Ja, erstmal Hörnchencheck.
Hörnchencheck mit Benny.
könnte eine neue Kategorie sein. Kategorie. Heute war ich in einer Bäckerei, da waren sie ganz normal. Schaltet nächste Woche wieder ein.
Das nehme ich dann jetzt immer mit dem Handy auf und dann schneiden wir das in die Folgen rein.
Ja, wie ihr sehen könnt, hier für 3,59 Euro.
Das ist teurer. Ein Mandelhörnchen kostet 3,59 Euro, günstiger.
Mehr oder weniger?
Weniger. Früher waren die unter 2 Euro, jetzt sind die, man kostet die manchmal so 2,15 oder 2,20.
Ich glaube, ich habe noch nie eins gegessen.
Du hast noch nie ein Mandelhörnchen gegessen?
Also da wird mich jetzt schon der Name schon so abschrecken, weil ich bin kein Mandelliga-Typ.
Auch kein Marzipan?
Doch.
Der Marzipan wird ja aus Mandel gewonnen und Mandelhörnchen schmecken ganz doll nach Marzipan.
Nach so
das ist im Grunde Marzipan mit mehr Mandeln und von Mandeln noch umhüllt.
Ja, schrecklich, dann knackt das ja so.
Ach. Nee, das ist so, das ist wenig Geknacke.
Wenig Geknacke.
Das ist ja sehr moderates Knacken, weil die so dünn sind, die Splitter.
Beste Marzipan?
Das beste Marzipan?
Ja.
Soll ich jetzt Niederegger sagen? Oder
was ja, weiß ich nicht, was du am liebsten
magst. Ich kenne eigentlich nur Niederegger. Und halt so was, so Rittersport, Marzipan.
Ja,
so.
Genau. Das wäre nämlich mein absoluter Favorite.
Ja, weil da liegt, da war der aus dem Kühlschrank, wenn es so richtig knackt.
Ja, aber
du magst auch knacken, hast du gerade gesagt, nicht so
gerne. Das stimmt. Aber es ist nicht deswegen so gut, weil es knackt, sondern weil es irgendwie besser schmeckt.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, warum.
Ich verstehe das auch nicht. Eigentlich schmecken Dinge ja intensiver, wenn man sie nicht kühlt.
Warum ist es denn überhaupt so, dass manche Sachen nur warm oder nur kalt schmecken? Das ist ja super komisch. Warum mag jeder Mensch, der Kaffee trinkt, warmen Kaffee und nur manche auch kalten?
Warm kann man sich dadurch erklären, wenn Dinge warm sind, bewegen sich die Moleküle mehr und mehr Moleküle sublimieren. Oder, nee, was heißt das, wenn das sublimieren ist ja von, da waren wir schon
ein paar Mal. Da waren wir schon ein paar Mal, ja.
Also das von flüssig zu gasförmig, verdampfen.
Ja.
Verdampfen ist das ganz normale deutsche Wort. So dass sie viel, also erstens intensiv, du schmeckst ja viel mit der Nase.
Mhm.
Das heißt, du riechst viel mehr davon, weil mehr von den kleinen Bällchen in deine Nase gelangen und nicht nur in deinen Rachen. Und es ist auch so, dass mit Aromen irgendwie noch was passiert. Die werden dann noch mehr freigesetzt, wenn es warm ist. Wenn Dinge kalt werden, schmecken sie tatsächlich weniger intensiv.
Witzig.
Es ist wirklich so, wenn du irgendwie dir Nudeln mit Soße oder so in den Kühlschrank stellst und die so isst, schmeckt es nicht so intensiv einfach.
Okay,
Moment. Trotzdem gibt es Dinge, die kalt besser schmecken.
Frage, das ist seltsam. Ich habe so viele Fragen. Erstens, ich glaube, das könnte jetzt aber nur wieder mein eigenes Ding sein, ich habe das Gefühl, dass kalter Kaffee mehr nach Kaffee schmeckt als warmer Kaffee. Also irgendwie, dass da der bittere Kaffeegeschmack intensiver ist, aber das mag an mir liegen. Aber würde das bedeuten, dass, keine Ahnung, erwärmte Cola noch intensiver nach süß schmeckt oder was, als kalte?
Jetzt kommt was Interessantes. Die Zunge hat ja die 5 Grundgeschmacksrichtungsrezeptoren auf sich drauf.
Mhm.
Das heißt, wir schmecken süß, sauer, bitter, umami salzig. Und salzig über die Zunge.
Ja.
Das riechen wir, glaube ich, nicht so. Klar, man riecht auch süß. Wenn du irgendwo beim Zuckerwattestand bist, dann denkst du, oh. Aber möglicherweise sind stark süß, salzig, bittere Umami und saure Dinge. Ja. Nicht so anfällig für Erwärmen.
Aha, verstehe.
Sondern all die anderen Zwischenaromen sind eher die, die über die Nase hauptsächlich aufgenommen werden. Vielleicht.
Und vielleicht sind das die, die ich nicht wahrnehme, weil ich da eine Behinderung habe.
Und ja, genau, du bist ja sowieso sehr auf einfach nur Fett, Salz, Zucker.
Das klingt aber aus. Das stimmt schon, ja.
Und da bist du wahrscheinlich einfach überall mit cool. Das schmeckst du immer durch. Das ist die feineren Genüsse, die sind dir egal. Die
sind mir verborgen.
Die sind dir verborgen und dem deswegen auch egal. Weiß ich nicht, ob eine warme Cola intensiver schmeckt. Könnte sein. Ja.
Ja, ich mag aber auch keine kalte Pizza. Wie passt das da rein?
Ja, kalte Pizza hat auch weniger Geschmack. Auch so geschmolzener Käse ist ja auch irgendwie viel. Und bei Wein, Rotwein, soll man ja nicht kalt trinken. Das ist ganz verpönt. Ich glaube, auch der entfaltet seinen Geschmack erst
ab Raumtemperatur. Aber Weißwein nicht?
Ja. Boah, was ist da los?
Champagner?
Was ist da los?
Champagner trinken auch kalt, ne?
Ja.
Ja. Und unseren Rotkäppchen-Sekt auch. Sekt feinster Komposition steht da drauf. Dafür ist Rotkäppchen bekannt. Für seinen fein komponierten Sekt.
Jeden Moment gemeinsam genießen.
Ich genieße diesen Moment gerade sehr. Und ich möchte ihn dadurch ehren, indem ich dir eine Frage stelle, eine Etikettenfrage.
Ja.
Aus aktuellem und gegebenen Anlass. Aber ich muss vorher erst mal wissen, bist du ein regelmäßiger Foto-vom-Handy-Löscher? Oder muss ich regelmäßig sein? Machst du das?
Ich mache es. Ja. Ich mache es. Es gibt Leute, die machen das gar nicht.
Ja, ich weiß.
Zum Beispiel meine Frau.
Es gibt welche, die machen das sehr, sehr regelmäßig.
Ja.
Und es gibt welche, die machen das so immer mal anfallsartig und dann auf ein Stück gleich mal 300 Fotos weg und dann wieder ewig lang
nicht. Ich bin ein Gelegenheitslöscher.
Ja, ich auch. Aber dir ist das aktive Löschen von Fotos nicht fremd.
Ja.
Okay, jetzt kommt die Etikettenfrage. Wie verfährt man mit Urlaubsfotos seiner eigenen Beziehungspartner oder Beziehungspartnerin? Radikal weglöschen, weil man ja selber,
Ach, du kriegst das geschickt.
Ja, ich kriege...
Ja, Sachen, die ich nicht selber fotografiere, existieren für mich nicht.
Stopp, das kann nicht sein. Wenn ich jetzt ein Selfie von uns mache und dir das schicke, dann behältst du das doch.
Nein.
Nein?
Das landet ja in einem ganz anderen Ordner auf meinem Handy.
Ach, du hast ja so ein Holzhandy.
Ich habe auch eine Cloud, aber da kommen nur meine eigenen Fotos rein. Alle. Manchmal ist es so, dass ich denke, schade, es gibt so coole Fotos, aber erstens, wenn ich die per WhatsApp kriege, sind die schon mal komprimiert.
Mhm.
Die haben schon mal gar keine Qualität mehr. Das ist schon mal völlig für den Arsch.
Also völlig ausreichend für auf dem Handybildschirm angucken.
Ja, auf dem Handybildschirm angucken schon, aber da gucke ich nicht gerne Fotos. Und dann ist es so, dass ich manchmal welche habe, da denke ich, die sind eigentlich es wert zu behalten. Die sind dann aber in dieser Tonne von WhatsApp-Fotos. Und was bei den WhatsApp-Fotos drin ist,
naja,
diese Massen an Scheiße,
das heißt,
die man aus den Gruppen bekommt.
Auf deinem Handy ist ein Ordner und da sind random alle WhatsApp-Fotos aus allen WhatsApp-Chats drin.
Ja,
egal,
und dann wird
ob
einmal
das aus der Gruppe ist. Oder, ja, okay, das kann ich ein bisschen verstehen.
Manchmal ziehe ich mir gezielt welche raus, weil ich weiß, okay, und irgendwie vor allen Dingen ist es ja so, dadurch gibt es keine Fotos von mir selber. Außer die, die meine Frau macht, weil ich deren auch sichere, die Sicherung der Fotos übernehme. Aber die fotografiert mich nie. Deswegen gibt es keine Fotos von mir. Oder nicht so viele, wie ich gerne hätte.
Aber ist ja auch kein Wunder, wenn ich jetzt ein Selfie von uns mache und die das schicke und das landet dann in der Müllordner.
Wie oft passiert das?
Nicht oft, aber jetzt weiß ich auch warum.
Es gibt zum Beispiel
Begründung für mein Verhalten
von unserer Vergangenheit. Also endlich die Rechtfertigung. Es gibt großartige Fotos von der Autotrash-Aktion, die wir auch zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber in einem, ich finde, viel zu ungefilterten Maß, weil es einfach alle waren, es waren 200 Stück.
Ja.
Und davon hätte ich gern ein paar, aber ich habe die alle nicht mehr.
Okay.
Ich glaube, da wurden, glaube ich, 200 Fotos in die WhatsApp-Gruppe geschossen.
Ja, ja, ja. Das war so ein typisches, man hat eine WhatsApp-Gruppe für ein bestimmtes Event erstellt und dann werden alle Fotos, die bei diesem Event entstanden sind, in random da reingeschmissen.
Genau.
Und dann kann man sich da raussuchen.
Da sage ich meine Etikette.
Möchte. Aber nun muss man in diesem ganz speziellen Fall auch sagen, dass da halt eine Person dabei war, die was sowas angeht, derart ausufernd ist, was Fotos angeht, in einem obsessiven Maße, dass ich das verstehen kann, dass du dich da so verhalten hast.
Meine Etikette bei solchen Veranstaltungen, wenn man gemeinsam Wochenende mit Freunden weg war, Geburtstagsfeier oder sowas, maximal 10 Fotos in die gemeinsame Gruppe und das war's.
Ja, ich mache
es. Und dann wirklich besser.
Fotos,
und dann gibt es Leute, die stellen da Fotos rein und zwar ist es dreimal das gleiche und zweimal davon verwackelt.
Ja, ja, ich weiß. Weil da einfach von hier erstes und hier letztes Foto, dann werden einfach alle mit angeweht und drüber geschickt.
Da muss man sich, finde ich, ein bisschen mehr Mühe geben. Ein bisschen mehr vorsortieren.
Okay, das ist unser Wunsch an euch da draußen, besser vorsortieren. Das heißt, du kannst mir gar nicht so richtig toll helfen, weil beim iPhone ist es halt so, es gibt nicht zwei unterschiedliche Ordner, sondern alles landet im selben.
Ja.
Und deswegen habe ich auch in sehr vielen, insbesondere Gruppen, ausgeschaltet, dass überhaupt die Fotos automatisch gespeichert werden.
Ja.
Weil da einfach so viel Krams geschickt wird, den ich nicht haben möchte.
Ja.
Aber meine Frau natürlich.
Ah ja, und jetzt ist deine Frau im Urlaub.
Und schickt mir auch auf meinen Wunsch hin Fotos, weil ich auch natürlich wissen möchte, wie sieht es da aus, was macht sie da so, was hat sie da für Möglichkeiten und Wetter und so. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich da auch genauso guten Gewissens, wie alles wenn mir löschen. Irgendeine random Person Urlaubsfotos schickt, die auch löschen.
Alles löschen.
Auch da, wo sie drauf ist.
Ja, alles löschen.
Alles löschen.
Weißt du warum? Also erstens, sie hat sie ja. Und sie kann sie auch speichern, wird sie auch speichern. Das heißt, sie stehen eurer gemeinsamen Beziehung zur Verfügung. Zweitens, das ist vielleicht
eine steile These. Zeig mir noch mal die Fotos aus deinem letzten Urlaub, wo ich nicht dabei war.
Genau. Die vielleicht etwas steile These ist, Fotos von Momenten, in denen man nicht selber dabei war, sind wertlos. Außer, also nicht in dem Moment. Sie schickt sie dir, du guckst sie, du denkst, ah cool, so sieht's aus. So
ja.
Für den Moment super, danach wirst du sie dein Leben lang nicht mehr brauchen.
Ja,
weil Fotos sind Erinnerung an das eigene Leben, also sind eine Erinnerungshilfe an das, was man erlebt hat. Oder ein, guck mal, hier, mein Kind ist geboren, guck mal, ich habe eine lustige Sache fotografiert für den Moment. Wie, wo ist das, Snapchat? Und die Sachen gelöscht werden.
Ja, automatisch.
Das ist das Richtige.
Ja.
Nur deine eigenen Erinnerungen müssen archiviert werden.
Aber kannst du verstehen, dass ich da so ein bisschen Hemmung habe? Das ist einfach so. Kinderfotos sofort.
Sofort?
Lösche ich sofort von fremden Kindern. Das interessiert mich nicht. Also meistens nicht mal in dem Moment, wo sie mir geschickt werden. Aber die will ich auf jeden Fall nicht behalten.
Das ist, also es geht nicht darum, dass ich auf den Fotos drauf bin, aber wenn ich dort war, und das, dann ist es für mich wert von Wert. Okay. Und ich mache es auch so, dass ich, ich mache ja häufig, dann stelle ich irgendwelche Alben zusammen oder suche nach Sachen.
Immer noch? Machst du sowas immer noch?
Machst du was immer noch hin und wieder, nicht viel, aber hin und wieder. Und immer, wenn ich durch meine alten Ordner durchgehe, lösche ich Fotos. Die irgendwie doppelt sind, wo ich das Gefühl habe, das hat keinen Wert mehr. Einfach, denn je weniger, desto besser. Das ist, ich glaube, wenn ich ein Fotoarchiv hätte, wann habe ich angefangen? 2003 mit Digitalfotos bis heute, wo man wirklich nur die Highlights drin hätte, wäre das viel mehr wert als das, was ich jetzt habe. Und immerhin habe ich nicht, also ich habe schon gut aussortiert, aber es ist immer noch viel zu viel.
Viel Clutter.
Viel Clutter. Und wie häufig guckt man sich das wirklich durch?
Nicht oft.
Und ich, was ich mache, dafür nehme ich mir nämlich die Zeit hin und wieder, ich mache Jahresalben, die dann so Fotobücher einfach sind, tatsächlich.
Wie meine Mama.
Genau. Und die sind aber wirklich, weil dann würde ich einfach sagen, alles, was nicht in diesen Fotobüchern ist, kann eigentlich weg. Denn wenn ich irgendwann mal in 30 Jahren sagen will, was war nochmal 2017 so los, dann nehme ich mir dieses, dann muss ich nicht mehr in mein digitales Archiv gehen und noch all die anderen, wo man nochmal aus einer anderen Perspektive oder noch eine andere Person mehr drauf ist oder... Ich finde es cool, sowas zu gucken und sagen, ah, guck mal, stimmt, krass, das T-Shirt hatte ich mal. Oder ach Mensch, und es gibt so andere Sachen, wenn ich so einen Frühstückstisch sehe von vor 20 Jahren und sehe, was da so draufsteht. Ja,
welche Produkte?
Geil, geil.
Wie die aussahen.
So, ich habe mal eine Zeit lang, als ich in meiner ersten Wohnung gewohnt habe, habe ich einmal die Woche meinen Kühlschrank fotografiert. Das ist geil.
Wenn das könnte auch so ein Instagram-Reel sein, so ja. Photograph my fridge for 10 years once a week.
Ja.
Und dann so aneinander, wie so Leute, die so Bartwachstum
nach. Die Leute, die solche Sachen machen, sind so wie ich, nur Dollar.
Ja.
Ich habe immer so Ansätze davon, aber ziehe das nicht durch.
Und mehr Geltungsbedürfnis vielleicht nach außen hin
als du. Mehr als ich. Ja. Gibt es vielleicht auch.
Soll es geben. Du hast ja Gott sei Dank, du gehst ja auch in deinem nicht öffentlichen Leben, anders als andere Leute vielleicht.
Ja.
Brauchen das dann eher extern.
Das war ein krasser Diss.
Ja, nicht unbedingt. Das ist ja wertfrei. Das ist vielleicht eher traurig.
Ich habe das Gefühl, es wird noch der Diss und Dollar.
Ich will nicht dissen. Ich stelle nur fest.
Okay. Du stellst fest, dass das Leben dieser Menschen traurig ist?
Möglicherweise. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was da hinter dem Bart los ist.
Aber ich gucke mir solche Videos manchmal gerne an. Ja. Auch so eine Person, dass sein Kind von 0 bis 18 jeden Tag fotografiert hat und dann so eine Zeitraffer. Das ist schon geil.
Ja. Oder irgendwie jedes Jahr irgendwie zum Geburtstag immer dieselbe Pose. Mhm. Und dann werden manche Leute immer größer und manche immer älter.
Und irgendwann fehlt jemand.
Irgendwann fehlt jemand.
Und dann gibt es so einen Artikel, Clickbait-Artikel.
Gab es doch neulich.
Vier Geschwister haben sich 4 Jahrzehnte fotografiert. Ja, das letzte Foto wird dir das Herz brechen.
Ja, genau. Gab es gerade neulich. Da war es aber tatsächlich ganz süß. Wenn auch ein bisschen kitschig, aber auch schöne Art, wie ich finde. Das war irgendein Zweitliga-Fußballverein in England, meine ich. Und da war so ein ganz berühmtes Ehepaar in der Fanszene, weil die einfach seit, keine Ahnung, 40 Jahren zu jedem Heimspiel gegangen sind, immer am selben Platz standen. Und da gab es dann auch immer ein Foto von den beiden, wie sie da zusammen dieses Fußballspiel geguckt haben. Und dann gab es irgendwann das Foto, wo, ich glaube, sie nur noch alleine da saß und irgendwann waren dann einfach beide Plätze frei und dann wurden die Plätze auch ganz lange freigelassen und mit so Bannern so diese Fotos dargestellt von das letzte Mal, wo sie zusammen da waren, dann das Mal, wo dann die eine Person, die zurückgeblieben ist, alleine da war und dann diese Plätze frei waren und man hat die dann mit Namen benannt und geehrt. Das fand ich irgendwie ganz süß.
Ja.
Das war ganz schön. Okay, also radikal alles löschen. Alles klar, das hilft mir. Und dann habe ich noch eine Frage, ich würde mal sagen, aus dem Bereich Rassismus. Und zwar, ist es rassistisch, Morgan Freeman und Samuel L. Jackson zu verwechseln? Du kannst nachdenken, ich erzähle dir kurz, wie ich auf diese Frage komme. Boris Becker war bei Hotel Matze und hat über seine Zeit im Gefängnis berichtet und hat erzählt, dass er sich dort dann, bevor er die Haftstrafe antreten musste, mit Gefängnisfilmen auf diesen Aufenthalt vorbereitet hat. Da hat Matze Hiescher die naheliegende Frage gestellt, und welcher Film hat es somit am besten und realistischsten dargestellt? Und dann meinte er so, keiner so ganz realistisch, aber am nächsten wäre Die Verurteilten, The Shawshank Redemption,
Stephen King Verfilmung. Samuel Jackson hat er gesagt.
Genau, und dann meinte er, ah, da spielt mit, oh, wie heißt er noch? Und das kommt ein Zitat, Samuel L. Jackson und ein Weißer. Dein Name fällt mir gerade nicht ein.
Und da immerhin besser so als andersrum.
Besser so als andersrum, aber ich habe mich trotzdem gefragt, also für diejenigen, die es nicht wissen, offensichtlich, das ist nicht Samuel L. Jackson, sondern Morgan Freeman und Tim Robbins ist der Weiße. Aber da habe ich mich gefragt, ist das rassistisch?
Ich weiß nicht, also oh Gott, kann eine Verwechslung wirklich rassistisch sein? Es kann natürlich ein Ausdruck dessen sein, dass man selber schwarze Menschen alle mehr gleicher wahrnimmt.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, kann man daran Schuld haben? Oder ist es einfach ein Ergebnis dessen, dass man in seinem Alltag nicht so viele schwarze Menschen sieht?
Das glaube ich bei Boris Becker aber nicht. Der ist ja schon von sehr jungen Jahren an sehr international unterwegs gewesen. Der ist ja mit Menschen jeglicher Kultur.
Okay, aber also wenn das so wäre, dann würde ich sagen, das ist nicht rassistisch, außer man sagt, du bist ein Rassist in dem Moment, wo du nicht Proports in deinem Umfeld dafür sorgst. Kann ja auch sagen, man ist ein bisschen schuld daran, dass man immer nur mit weißen Leuten zusammenhängt und man muss mehr für Internationalität in seinem Umfeld tun, aktiv.
Man muss auch sagen, Boris Becker hat sehr aktiv sich mit internationalen Frauen umgeben. Also da hat er auch einen sehr, sehr eigenen Typen, der, ich sage mal jetzt nicht, als der Weiße bezeichnen werden kann.
Also, ich weiß
nicht. Also er hat sich wahrscheinlich einfach geirrt, willst du damit sagen. Ne?
Ja, und ich würde sagen, das kann natürlich überall passieren. Das kann dir auch genauso gut passieren, dass du, weiß ich nicht, Matt Damon mit Kevin Bacon verwechselst.
Mhm. Irgendwie ein guter Vergleich.
Danke. Und ich würde sagen, nein. Also vielleicht ist es ein Ausdruck von einem Gesamtrassismus.
Mhm.
Und es gibt ja auch den, den rassistischen Witz über Rassismus und Asiaten. Mhm. Ich glaube, du kennst ihn.
Ich kenne ihn, ja.
Das ist wirklich, da kann ich nicht anders, aber ich finde den so witzig. Ja. Aber
wir müssen jetzt erzählen, du kannst dich jetzt nicht so.
Was ist
so
der Unterschied zwischen Rassismus und Asiaten? darfst ihn beantworten.
Rassismus hat viele Gesichter. Das ist schon ein guter Gag.
Ich weiß nicht, ich finde den, der ist so Meta. Der, ja. der benutzt halt das ja. Ding so gut. Ja. Und es ist ja auch erwiesen mit Studien und so weiter, dass bestimmte Menschen bei bestimmten anderen Menschen irgendwie weniger differenzieren können, aufgrund von Gewohnheit oder so. Und in dem Moment, wo du aber dann die Person besser kennst, ist es sofort aufgehoben, dieser Blick.
Es gibt auch, jetzt fällt mir der Fachbegriff dazu nicht ein, und ich glaube, ich habe das ein bisschen Menschen, die einfach nicht gut Gesichter erkennen können oder sich nicht gut an Gesichter prinzipiell erinnern können, unabhängig von der Hautfarbe. Ja. Und tatsächlich, ich habe überhaupt kein gutes Gesichtergedächtnis, gar nicht. Wenn ich jemanden kenne und kennenlerne und dann noch irgendwie mit dem Gesicht mehr verbinden kann, als nur wie das Gesicht aussieht, dann kriege ich das gut unterschieden. Aber ich habe das nun doch relativ häufig, dass ich irgendwie bei der Arbeit von Menschen gegrüßt werde, wo ich so ein vages Gefühl habe, die kommen mir bekannt vor, aber I don't know.
Also, und jetzt ist aber dieser Effekt, den ich eben beschrieben habe oder was du mit vielen dann hast, das vermute ich jetzt nicht bei Boris Becker, denn das ist völlig richtig. Es ist nicht davon auszugehen, dass Boris Becker ein Problem damit hat, sondern dass ich glaube, es ist einfach eine Verwechslung. Und jeder kennt das, dass man SchauspielerInnen verwechselt.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das rassistisch ist.
Und wenn man sich erinnert, dass ein schwarzer Mann in irgendeinem Film der letzten 30 Jahre mitgespielt hat, ist die Chance, dass es Samuel L. Jackson war, auch ziemlich das hoch. Das
kommt noch dazu.
Weil er halt wirklich in sehr vielen Filmen.
Das kommt noch dazu, dass ja wirklich Hollywood wieder in. Also, das ist ja nun tatsächlich so, dass da gerade in der Zeit das nicht so divers war, was die einzelnen Personen angeht.
Ja, das stimmt.
Und jetzt ist noch so ein bisschen. Was habe ich noch gerade. Ach so, es gab gerade den. Den Bericht, dass es eine Studie gab, eine soziologische Studie, die gesagt hat, es wäre gut, oder zum Schluss gekommen ist, dass es gut wäre, wenn Kuscheltiere realistischer aussehen würden.
Realistischer wie die echten Tiere?
Weil sowas wie ein Teddybär mit den großen Augen würde Kindern ein falsches Bild von der Natur vorgaukeln.
Und wenn sie dann mal echten Bären begegnen, dann haben sie keine Angst.
Ja, und das wäre einfach eine Verklärung oder eine Falschdarstellung. Und das wurde dann kritisiert. Und der Artikel hat, finde ich, völlig zu Recht gesagt, sag mal, geht's noch? Und man hat so geil abgeleitet, dass im Grunde, wenn man das alles sehr realistisch darstellt und Kinder Natur von Anfang an realistisch, gerade in einem Alter, in dem es, hat er die Funktion von Kuscheltieren beschrieben, Ersatz, Sicherheit geben, wenn die Eltern mal nicht da sind, so nach dem Motto, dass man dann eigentlich wahrscheinlich, wenn man wirklich als in dem Alter die Wahrheit bekommt, dann den Wunschberuf Bärenjäger haben sollte, weil diese grausamen Bestien, diese armen Tiere reißen und auch ansonsten ziemlich üble Gesellen sind. Und da habe ich aber überlegt, dass das, wie ich auf diese Kuscheltierstudie reagiert habe, ich glaube, so reagieren viele Leute auf Themen im Bereich Rassismus, Sexismus und so weiter, wo sie sagen, ey komm, jetzt ist aber auch mal gut hier mit dem Gendern.
Hat uns ja auch nicht geschadet.
Ja, und jetzt, das ist aber auch jetzt mal übertrieben und man kann auch nicht alles irgendwie so. Und ich habe aber auf diese Kuscheltiersache, die Leute, die das vielleicht propagieren, sagen, hä, nee, das ist ein echtes Problem, das ist das Verhältnis, wie wir zur Natur sind, das ist eine Distanz dazu und wir müssen eigentlich die Menschen wieder näher an die echte Natur ranführen.
Aber was soll denn der Effekt davon sein, dass man das dann mehr wertschätzen kann oder dass man nicht irgendwie...
Ja, dass man nicht in so einer städtischen, so wie du wirst, so ein Mensch, der nichts mehr mit der Natur zu tun hat und zu tun haben will und das auch nicht richtig einordnen kann und einsortieren kann.
Aber
und
glaubst du, es hätte einen Unterschied gemacht, wenn ich mit realistischen, blutverschmierten Bärengesichtern gekuschelt hätte?
Das ist auch eine andere Frage, aber da kannst du natürlich auch sagen, glaubst du, es macht einen Unterschied für die Frauen, wenn wir alle gendern? Dann kannst du sagen, ja, macht es, weil du hast dich vielleicht damit beschäftigt. Ja. Vielleicht haben sich jetzt diese Forscher auch damit beschäftigt. So.
Okay.
Und genau das meine ich. Alle ziehen woanders eine Grenze dessen, was albern ist und was relevant ist.
Ja.
Und man ist manchmal in der einen und manchmal in der anderen Rolle. Und bei mir hat das eher dazu geführt, dass ich gedacht habe, man sollte vielleicht für die Sachen, von denen man überzeugt sind, weiter argumentieren, aber vielleicht nicht so ganz scharf aburteilen, wenn Leute etwas albern finden und nicht sofort sagen, das ist jetzt aber sexistisch und rassistisch von dir, sondern einfach nur, du hast es vielleicht noch nicht richtig verstanden. Oder vielleicht ist es auch nicht so wichtig, dass jeder Mensch alles immer richtig macht.
Ja, aber besteht da nicht ein bisschen die Gefahr, wenn das so dein Grundtenor und dein Credo ist, erstmal alles offen so aufzunehmen, also mit dem Grundgedanken zu handhaben, naja, vielleicht weiß ich einfach nicht genug darüber, dass man dann, dass das ausgenutzt wird, also dass es dann einfach so ein Totschlagargument wird von Leuten, die sich irgendwie viel mit Dingen inhaltlich beschäftigt haben, aber die können ja trotzdem falsch sein.
Ja, genau, das kommt jetzt auch noch dazu. Also es gibt bestimmt Sachen, bei denen ich, die ich jetzt als albern abtun würde, die, wenn ich mich näher damit beschäftigen würde, ich sie nicht albern finde. Ich fand auch früher Gendern albern. Mhm. Auch aus sprachwissenschaftlichen Gründen heraus. Und das hat sich ganz doll geändert. Und ich mache es auch nicht. Ich habe auch eben schon wieder von den Forschern und den Asiaten gesprochen. Ich mache es auch nicht immer konsequent. Aber ich finde es richtig. Und ich glaube, es gibt andere Dinge, die so sind. Es gibt aber, da hast du völlig recht, auch noch Dinge, die ich nicht richtig finden würde, die andere aber als richtig propagieren und die dann so tun, als ob ich vielleicht noch nicht an dem erkenne. Und dann wird es natürlich ganz schwierig. Und jetzt mit jemandem zu diskutieren, wo man selber überzeugt ist, ich finde Gendern richtig, du nicht, aber die andere Person denkt vielleicht, es ist einfach falsch, es ist einfach Quatsch und es hilft der Gleichberechtigung überhaupt nicht weiter und du musst gar nicht weiterreden und du bist einfach blöd, dass du mir das vorschreiben willst. Aber das macht es ja noch viel doller so, dass man sich nicht zu sicher sein sollte darin, dass man auf der richtigen Spur ist.
Also ich habe vor 2 Tagen angefangen, die aktuelle Folge Jung und Naiv zu hören mit Jette Nizard.
Ja.
Die, glaube ich, 3 Stunden geht oder so. Oder 2,5. Wo ich eine sehr, 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 sehr wenigen Podcast-Folgen, wo ich nach der Hälfte entschieden habe, ich will mir diesen Quatsch nicht mehr anhören. Mhm. Weil, also, ich sag mal, mit dem argumentativen Pulver, welches du jetzt gerade breit über die Gesellschaft ausstreuen möchtest, hätte ich ja eigentlich dranbleiben müssen, weil ich ja denken könnte, okay, vielleicht hat die doch einen Punkt mit vielen Dingen, die sie sagt und ich sehe ihn nur nicht und sie legt ihn mir noch da in den letzten 1,5 Stunden. Aber ich konnte das nicht mehr ertragen. Das war richtig viel dummes Gewäsch.
Ja, das glaube ich.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und irgendwie auch unangenehm.
Ja. Und wie hat Thilo Jung darauf reagiert? Hat er ihr eine Bühne gegeben?
Aber er gibt ja eine Bühne, die keine haben wollen. Das kann man gut oder schlecht finden. Da kann man auch drüber diskutieren, ob man das machen sollte oder nicht. Aber naja, er war halt jung und naiv, wobei sie ja jünger ist als er. Aber
und naiver.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber also ich sag mal, er hat die jetzt in dem Teil nicht so geroastet, wie es sich angeboten hätte, sie zu roasten. Sondern hat eher einfach weitere Fragen, interessierte Fragen gestellt. Ja, okay. Aber prinzipiell habe ich natürlich gar keine Einwände. Man sollte sich in seiner starken Meinung nicht immer allzu sicher sein, wenn man sie nach außen trägt.
Nein, ich wollte auch nicht sagen, dass man jetzt allen sozusagen diesen Benefit of the Doubt geben sollte, aber dass man vielleicht ein bisschen milder in seinem Urteil gegenüber denjenigen sein sollte, die nicht da sind, wo man selber ist.
Ja.
Weil man vielleicht selber noch nicht da war vor einiger Zeit.
Genau, und beides, also in beide Richtungen sollte es ja gehen. Ne? Erstmal Verständnis für Leute, die vielleicht nicht die Gelegenheit sich bisher genommen haben, sich so intensiv mit Dingen zu beschäftigen, mit denen man sich selber viel beschäftigt hat. Und gleichzeitig auch, wenn man meint, zu irgendwas eine Meinung zu haben, nicht das jetzt als die absolute Wahrheit nach außen zu ballern, es sei denn, du bist wirklich gut drin in der Thematik.
Ja.
Und auch da kann man ja mit allen verfügbaren Fakten immer noch zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Mhm. Was ja auch okay ist. Da sind wir eigentlich wieder in dieser gelebten Demokratiesituation, wie du sie in der letzten Folge in eurem Carpooling Richtung Basketballspiel beschrieben hast.
Ja, die sollten mal zu Thilo Jung gehen.
Man muss nicht immer sich am Ende auf dieselbe Meinung einigen.
Wenn der Grundsatz stimmt.
Genau, wenn der Grundsatz stimmt.
Und der ist vielleicht bei Jette Nizard nicht unbedingt immer da.
Ach, ich glaube schon, dass auch da der Grundsatz der richtige ist, aber da werden trotzdem meines Erachtens viele falsche Schlüsse gezogen.
Ja, will ich, ohne das gehört zu haben,
unterschreiben. Nicht bezweifeln. Du hast auf jeden Fall recht, 100%, und es gibt keine andere Art, das wahrzunehmen. Ich habe neulich überlegt, ich habe mir viele Gedanken über unseren Podcast gemacht, wie du weißt. Und ich habe da so einen Traum, der realistisch nicht erfüllbar ist. Aber ich möchte ihn trotzdem einmal mit dir teilen.
Wir träumen jetzt.
Wir träumen jetzt. Jetzt ist Traumstunde. Wir sind jetzt im Snooze-Raum der Kita Belebu.
Oh, Alter, Snoozel. Okay, gut, kennst du Snooze-Räume?
Schlecht. Das kenne ich nicht gut.
Kommt gleich nach deinem Traum, kommt okay. Der Snooze-Raum.
Mein Traum wäre es, mit dir einen Reality-TV-Podcast zu machen.
Was ist das?
Na, ein Podcast, wo man über bestimmte Reality-TV-Formate spricht. Also es gibt davon sehr viele. Es gibt davon zum Beispiel einen extrem guten, relativ neuen mit Anja Rützel.
Natürlich mit Anja Rützel.
Und Jochen Schropp. Anja Rützel ist eine der witzigsten Frauen, die ich je gehört habe. Und der heißt Sendepause Fehlanzeige, ist ganz großartig. Und die, je nachdem, welches Format gerade läuft, gucken sie sich die Folgen an und sprechen danach über diese Folgen, über die Menschen, die da zu sehen sind, was man daraus lernen kann, was gutes und nicht so wünschenswertes Verhalten ist und wie Spiele durchgeführt wurden, wie gut Produktionen sind und so. Also sowohl inhaltlich als auch auf der Metaebene wird da viel drüber gesprochen. Und ich glaube, das wäre richtig doll spannend, wenn wir sowas machen würden. Das geht aber deswegen nicht, weil das bedeuten würde, du müsstest diese Formate gucken.
Ja, genau.
Ich gucke es ja eh.
Oder nicht. Du erzählst mir einfach davon,
dass du kommentieren darfst. Nein. Das wäre es nicht.
Okay.
Du müsstest das schon gucken.
Wir hatten auch schon mal die Idee, dass wir einen Podcast zu allen Marvel-Filmen machen, die ich deswegen gucken müsste.
Ja, aber ich glaube, dass ich glaube, Reality-TV hätte den größeren Mainstream-Faktor.
Okay, aber glaubst du, dass es gut wäre, weil einfach ein Reality-TV-Podcast wie Anja Rützel macht ihn gut ist, oder dass es gut wäre, wenn wir beide
das machen? Es wäre gut, wenn das irgendjemand mit dir machen
würde. Mit mir?
Und ich liebe es, darüber zu reden. Das wäre für mich so eine wunderbare
Gelegenheit. Wie stellst du dir das vor, wie ich darüber rede? Also was auslaufende Monologe, wo ich einfach darüber mich auslasse? Oder ist das eine Analyse dessen, was da passiert? Oder was glaubst du, was würde da passieren?
Also ich glaube, das würde extrem stark von deiner inneren Haltung abhängen.
Aber die kennst du ja.
Ja, aber die kann sich ja, das hat ja auch was mit einer gewissen Offenheit zu tun. Ich würde mir schon wünschen, dass das auf eine Art und Weise passiert, dass wir uns jetzt zum Beispiel über die Folge 3 von der aktuellen Staffel Sommerhaus der Stars unterhalten würden. Und dann würden wir uns ein bisschen so chronologisch langhangeln, was ist da so passiert? Und wer ist da wie toxisch mit welcher Partnerin umgegangen? Und ich glaube, dass wir, also ich würde hoffen, dass das so analytisch, so Szene für Szene. Also
aber schon an der Sache dran.
An der Sache dran.
Also es wäre nicht so ein Meta-Diskurs, sondern
also man könnte davon natürlich immer wieder auf die Meta-Ebene hochsteigen, aber primär würde es darum gehen.
Warum gilt sowas, Beschäftigung mit sowas nicht auch einfach als krasses Nerdtum?
Es ist krasses Nerdtum.
Aber es gilt nicht als das.
Weiß ich nicht, wieso nicht?
Ich glaube, Leute, die sich intensiv mit Reality-TV beschäftigen, würden nicht als Nerds dargestellt werden.
Ich glaube, auch da kommt es ein bisschen auf die Art der Beschäftigung an, weil es gibt zum Beispiel auch Leute, ich kenne welche, weil ich mit unter anderem einer dieser Personen verheiratet bin, die gucken super viel mehr als ich Reality-TV, aber vor allem einfach als dauerhafte Beschallung und Berieselung, aber null oder wenig Eigenmotivation und Interesse, sich darüber auszutauschen.
Ja.
Sondern die gucken das einfach und dann ist es 10 Minuten später eigentlich auch schon wieder vergessen.
Und du konsumierst das und hast also deswegen keinen Counterpart, mit dem du...
Ich kann meine Frau dazu bringen, der Counterpart zu sein, aber du bist ja nochmal ein sehr eigener Typ, ein sehr besonderer Typ. Und es würde mich sehr doll interessieren. Ich habe dir doch vor Jahren auch im Podcast mal erzählt, da war ich relativ neu in dem Game drin, Reality-TV-Game, habe ich doch gesagt, dass ich auch in der Staffel Sommerhaus der Stars zum ersten Mal das Gefühl hatte, mit eigenen Augen zu sehen, wie eine konkrete toxische Beziehung aussehen kann. Und dass mich das so super viel zum Nachdenken angeregt hat und irgendwie ja mir nochmal einen Horizont eröffnet hat oder einen Einblick in eine Welt, die mir sonst verborgen geblieben wäre.
Ja.
Und ich glaube, das wäre bei dir genauso, weil du halt mit solchen Menschen in deinem Alltag und in deinem Medienkonsum sonst gar nichts zu tun hast. Und ich glaube, es wäre spannend, darüber zu sprechen. Aber auch würde ich einfach, also es ist, ich höre gerne Reality-TV-Podcasts. Ich habe da schon verschiedene ausprobiert. Da ist der von Rützel nur einer. Und ich merke recht oft, dass es immer mal wieder Einschätzungen anderer Podcasts gibt, die mich fast wütend machen, weil ich sie so falsch finde.
Oh, oh, also, okay.
Weil ich die Bewertung von Dingen, die da zu sehen sind, ja, gar nicht nachvollziehen kann.
Ja.
Und es wird mich richtig toll, und weil ich kenne dich sehr gut und sehr lange, aber halt nicht in einem solchen Genre. Und deswegen würde ich dich gerne mal dorthin entführen und ja, einfach mal um zu gucken, wie du da so bist. Weil das, ja, da habe ich kein gutes Gefühl für, ob wir uns da einig wären oder ob du da auch so wie dann viele andere Podcasts mich enttäuschen würdest.
Also ich glaube ja, dass eigentlich jedes, fast vielleicht jedes Thema auf der Welt bei ausführlicher Betrachtung interessant ist. Weil das immer nicht nur eine Auseinandersetzung mit der Sache, sondern immer auch eine Auseinandersetzung mit der Welt und sich selber. Egal, worüber du redest, ob du über Weinbau in Kroatien redest oder über Reality-TV oder über Herstellung von Bungee-Seilen. Überall ist was Interessantes dran. Ich kenne das ja. Ich weiß ja, wie Reality-TV ist.
Ich glaube, du weißt, wie Reality-TV vor 20 Jahren war.
Ja, bestimmt.
Heutzutage ist das schon noch was anderes.
Von dir habe ich ja auch noch mal einen ordentlichen Eindruck bekommen, immer mal wieder im Podcast und sonst. Und neben all den anderen Themen, Bungee-Seile, sticht es nicht für mich genug hervor.
Ja.
Das ist die erste Hürde. Die zweite Hürde ist natürlich, wenn man sowas macht, besetzt man eine Nische und dann wird man von den Leuten gehört, die sich dafür interessieren. Das heißt, das müsste man dann natürlich auch gesondert machen.
Ja.
Aber ich finde, ich habe ja immer Bock, Reality-TV würde für mich deshalb nicht funktionieren, weil das ja so wie Soaps ausufern in alle Richtungen, da gibt es ständig neue Folgen, da passiert, also Aktualität ist nicht so mein Ding, was sowas angeht. Aber sowas wie, man nimmt sich mal eine Reihe vor, und ich finde es auch völlig faszinierend, dass es Leute gibt, die Podcasts machen, das ist nämlich auch so ein Ding, die gucken einfach alle Star Trek-Folgen. Mhm. Zwei Leute, die alte Fans sind, und zwei Leute, die noch nie was gesehen haben.
Ja.
Und dann reden die zu viert darüber. Solche Formate finde ich konzeptuell total toll. Bin ich auch voll für zu haben. Aber ja, das muss wohl ein Traum bleiben.
Ja, ich weiß.
Da kriegt man mich nicht hin. Ich habe, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich habe ja mal ersten Film der neuen, in Anführungszeichen, Star Wars Trilogie gesehen, also Star Wars 7. Und da habe ich, glaube ich, nach 20 Minuten oder einer halben Stunde musste ich aufhören, aber bis dahin habe ich gedacht, einfach, wenn ich diese 30 Minuten kommentieren könnte, da wäre ganz viel dran zu holen. Also das wäre ein großer Gewinn, sich darüber auszutauschen. So krass im Detail, das finde ich also geil. Wenn du nicht einfach nur sagst, ja, ich fand die Story ganz gut, aber die Figur mochte ich nicht und die Szene war meine Lieblingsszene, sondern wenn du so richtig sagst, was ist gerade passiert? Der hat einen Satz gesagt, aber da ist so, und dann das alles auseinandernehmen. Unsere gemeinsame ehemalige Deutschlehrerin hat das ja zur Perfektion getrieben und hat einfach in so einem kleinen Reklamheft ein halbes Jahr gemacht, und wir haben einfach die erste Doppelstunde über eine halbe Seite in so einem Reklamheft gemacht. Weil in jeder Zeile so viel zu entpacken war. Das liebe ich.
Hast du das gehört von Boris Pistorius neulich, wo er auf Markus Söder angesprochen wurde und er gesagt hat, über sich selber, er sei ja bekanntermaßen großer Fan von Star Trek, anders als Markus Söder, der großer Fan von Star Wars ist. Und dann hat er das so ein bisschen so in der Luft hängen lassen, als...
Aber Markus Söder ist doch auch ein großer Star Trek-Fan.
Laut Boris Pistorius nicht.
Er hat sich doch sogar mal als Spock verkleidet.
Er hat sich auch mal als Shrek verkleidet.
Aber das stimmt. Aber jemanden zu dissen, indem man einfach nur sagt, man sei ein Star Trek-Fan und der andere sei ein Star Wars-Fan, das hat schon Klasse.
Ja, ist also noch weiter ausgeführt, dass es in Star Trek eher darum geht, friedlich zu sein und den Zusammenhalt zu betonen. Oh, übrigens.
Da hat er mal einer sein Star Trek. Kurzer Tipp,
ja.
Wenn ihr euch dafür interessiert oder sagt, ich möchte das mal einmal wirklich geballt erfahren, weil irgendwie ist das so ein heftiges Phänomen und ich habe keine Ahnung, es gibt jetzt inzwischen kostenlos auf YouTube zu sehen eine 11-teilige, hervorragend produzierte Dokumentation über Star Trek vom Anfang bis heute. Sehr interessant, lückenlos, alle Hintergründe, die Writer, wie die Storys zustande gekommen sind. Wirklich, mehr muss man eigentlich nicht wissen. Wenn man mal so einen Meta-Überblick über Star Trek haben will. The Center Seat heißt die.
The Center Seat. Das ist der Platz, wo der Captain sitzt.
Genau.
Ich habe einen Screenshot gemacht von einem Bild, was ich im Internet gefunden habe. Das ist eine Frage an ChatGPT gewesen. Und zwar, wann beginnt in der Star Trek-Zeitlinie der Dritte Weltkrieg und wer hat ihn begonnen?
Ja.
Könntest du es beantworten?
Nein, wer ihn begonnen hat, kann ich nicht beantworten. Aber, warte mal, oh Gott, das ist ein bisschen kompliziert. Also, er ist auf jeden Fall vor 2063. Denn 2063 findet der erste Warpflug auf der postapokalyptischen Erde statt. Und daraus entsteht dann der erste Kontakt mit Außerirdischen. Das muss nach 2000 sein. In den 90ern gibt es die eugenischen Kriege, wo genmanipulierte Wesen die Weltherrschaft an sich reißen. Und möglicherweise ist auch damit zusammenhängt, beginnt irgendwie der Dritte Weltkrieg. Das weiß ich aber nicht ganz. Der Dritte Weltkrieg ist auf jeden Fall devastating und zerstört richtig viel krass. Und ich schätze, dass der irgendwie 2040 oder so.
ChatGPT hat darauf, also weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, aber hat wohl darauf geantwortet, in der offiziellen Star Trek-Zeitlinie beginnt der Dritte Weltkrieg im Jahre, Achtung, 2026 und dauert bis 2053.
Ja.
Auslöser war
2040 ganz gut.
Auslöser war kein einzelner Staat, sondern ein globales, politisches und ideologisches Zerfallen. In den Quellen wird vor allem auf ethnische und religiöse Konflikte, das Erstarken nationalistischer Bewegung und den Kampf um Ressourcen verwiesen.
Ja, Kampf um Ressourcen stimmt. Ist tatsächlich so. Ja, und da sind wir heute.
Nächstes Jahr.
Ja. Ja, das ist dann so wie die Simpsons, nur schlimmer.
Ja, ja, richtig. Wobei die Simpsons President Trump vorhergesehen haben, ne?
Also das ist tatsächlich, das wird nur darüber geredet, das wird nie gezeigt. Es gibt aber Folgen, wo sie zum Beispiel zeigen, was auch spannend ist, wo sie, wie es sich zum Guten wendet, da gibt es irgendwann in den USA krasse Segregation und Ghettos im Grunde, Ghettoisierung, wo wirklich Leute ganz, ganz schlimm auch mit Rassismus zu tun haben und dann gibt es da einen Aufstand. Und der führt dazu, dass die Öffentlichkeit sieht, wie es in diesen Ghettos zugeht. Und das führt zu einem Umdenken und das bringt dann langsam...
So wie bei George Floyd.
Ja, nur erfolgreicher.
Ja.
Nur erfolgreicher. Gabriel Bell, ist der Star Trek-Pendant zu George Floyd, das mir Erfolg nach sich gezogen hat.
Naja, jedenfalls...
Ja, erschreckend.
Wenn das stimmt...
Dann gnade uns...
Picard.
Jean-Luc
Picard. So, und dann habe ich, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, habe ich dir schon was angeteased, worüber ich einmal mit dir reden möchte. Ich weiß gar nicht, worauf ich genau hinaus möchte. Ich aber
über Schnuselräume reden.
Ach stimmt, möchtest du das zuerst machen, bevor ich zu Timon
ich
Krause komme?
Ich
wollte nur kurz,
weil ich so ein wohliges Gefühl, was ich habe bei meinem Zivildienst, habe ich viel in Schnuselräumen gearbeitet. Das ist ein holländisches, wie man schon am Wort hört, Schnösel. Konzept.
Ja.
Schreibt man S-N-O-E Z. Schnöselraum.
Doppel-O, dachte ich.
Nee, ich glaube nicht. S-N-O-E-Z-E-L, glaube ich.
Okay.
Das sind Räume, die dafür designt sind, zur Ruhe zu kommen. Vielleicht auch von den vielen, vielen Eindrücken der Welt, wenn man irgendwie neurodivergent unterwegs ist oder so, entlastet zu werden. Da sind Massagebetten drin, da hat man eine geile Lichtanlage drin, das ist einfach, man kommt da rein und es ist sofort alles gedämpft.
Mhm. Das kenne ich aus dem Kinderkrankenhaus tatsächlich.
Oh, und ich hatte das Privileg, eigentlich dürfen das Zivis gar nicht machen, aber ich hatte das Privileg, irgendwann die Schnuselraumbegleitung für ein Kind zu nehmen, machen. Und das war so toll, weil das ein Kind war, das wahrnehmungsverzögert war.
Wahrnehmungsverzögert, okay.
Das war also unfassbar langsam und konnte nicht direkt reagieren auf Dinge, die passiert sind und war deswegen sehr apathisch, weil das, was das Kind verarbeitet hat, nicht zu dem gepasst hat, was um ihn herum passiert ist. Also konnte er nicht mit Leuten oder Dingen interagieren. Schrecklich. Komplett isoliert. Dann saß der beim Schuhe anziehen vor der Pause und ich habe ihm geholfen und dann guckte er irgendwann hoch und sagte: Viel Spaß in der Schule. Und dann guckte er so ins Leere und sagte: Danke. Weil seine Mama ihm das morgens gesagt hat oder sein Papa. Oh. Und mit dem war ich im Schnuselraum. Und wenn ich mit dem eine Stunde im Schnuselraum war, dann hat er erstmal die erste halbe Stunde nichts gemacht. Und irgendwann, nachdem ich dann verschiedene Dinge ausprobiert habe, und der fand es auch immer gut, wenn man ihn ganz doll intensiv berührt hat oder wenn er das gespürt hat, richtig. Weil das war, also man brauchte immer sehr viel Druck oder so. Und irgendwann war er im Jetzt, nachdem er in diesem Snooze-Raum war. Und dann ist er aufgewacht und hat gejauchzt und gejubelt und hat mit mir Quatsch gemacht und gespielt und wir haben mit Tüchern hochgeworfen. Und er war da in der Gegenwart. Das war magisch. Unfassbar. Und das war, kam durch diese sehr reduzierte, aber sehr fokussierte Bestrahlung von einzelnen visuellen oder sensorischen Dingen.
Also nicht mehr, also so eine sensorische Deprivation, um das Ganze ein bisschen erträglicher zu machen, wenn man sonst so lange braucht oder
dann ist es nicht tausend Stimmen, sondern es ist still und du hast nur einen Klang und ein Licht und eine Sache und spürst einen oder ein bisschen. Ja.
Vielleicht braucht die Menschheit mehr Snooze-Räume.
Mir hat es auch gut getan.
Kann ich mir vorstellen. Das ist ja fast sowas wie, weiß ich nicht, durch Meditation angestrebt wird möglicherweise. Ja. Ne? Sich mal so ein bisschen runterzufahren und sich mal bewusst zu machen, wie viel sonst so über alle Kanäle auf einen einballert tagtäglich.
Ja.
Außerhalb der Natur. Das ist ja auch wahrscheinlich immer das, was du in der Natur gut findest, bei deinen Naturerlebnissen, dass es da auch alles ein bisschen runterreguliert ist.
Ja, und du auch da dich total auf das direkte Wahrnehmen konzentrieren kannst und das
deswegen
genießen kannst.
Wandern die Menschen so gerne, weil man sich dann aufs Wandern konzentrieren kann und auf eben halt das, was um einen herum ist und nicht und dann irgendwann den Kopf frei kriegen, weil man nicht dauerbescheid wird. Ja, okay.
Es war mit, also diese Zeit als Zivi war die Zeit in meinem Leben, in der ich das, was ich getan habe, sich am
Sinnhaftesten
angefühlt hat. Das sagen ja ganz viele Leute, soziale Berufe und so weiter, aber es wird wirklich so. Und ich habe dann danach auch, was mir vorher gar nicht in Sinn kam, überlegt, ob ich das beruflich machen will, habe dann gedacht, nee, das schaffe ich nicht länger als ein Jahr.
Sinnhaftigkeit in meinem Berufsleben auf gar keinen Fall.
Einfach zu anstrengend.
Don't count me in.
Zu krass schlauchend.
Mhm.
Körperlich, psychisch, alles.
Mhm.
Ohne Respekt vor Leuten, die das ihr Arbeitsleben lang machen.
Ja.
Ich war da, wie alt ist man da? 19 oder keine Ahnung? Ich bin da mit 19 Jahren auf der Höhe meiner physischen, psychischen und sonstigen Fähigkeiten, bin ich nach Hause gekommen, bin auf mein Bett gefallen und habe so autogenes Training mäßig erstmal einfach so ein Powernap gemacht.
Ja, aber ich glaube, also vielleicht ist es körperlich, ist man da körperlich resilienter, aber ich glaube gerade, was so die Beschäftigung mit solchen Themen angeht, ist man, glaube ich, noch so grün hinter den Ohren in dem Alter, dass einem das anstrengender vorkommt, als wenn man damit schon viel Erfahrung gemacht hat.
Das kann sein.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es zum Ende deiner Zivilzeit weniger anstrengend war als am Anfang. Wäre jetzt meine These.
Vielleicht, ja.
Weil man sich
klar, neue Sachen sind denn ja. Und man ist in einer ganz anderen Rolle.
Genau.
Überhaupt ist man vorher so durch die Schule geschleust worden und hatte nie Verantwortung für irgendwas.
Ja. Ich habe das ganz toll gemerkt, als ich meine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht habe, dass, also muss ich jetzt niemandem erzählen, dass Arbeit in der Pflege anstrengend sein kann, sowohl emotional als auch körperlich. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, als ich meinen Einsatz in der Psychiatrie hatte, wo ich da war man, glaube ich, damals 6 Wochen in der Ausbildung. Und das war natürlich körperlich mega chillig, weil man jetzt nicht diese ganzen körperlichen Tätigkeiten hatte, aber man musste halt auf der emotionalen Ebene die ganze Zeit irgendwie aufmerksam auf Empfang sein und sich ganz bewusst äußern, ganz bewusst kommunizieren, ganz feinfühlig sein, das die ganze Zeit.
Ja.
Und da habe ich auch gemerkt, nach diesen Diensten dort, wie erschöpft ich war. Und das hatte nichts mit der körperlichen Arbeit zu tun, sondern einfach nur, wie anstrengend es ist, die ganze Zeit so doll emotional, sozial auf Empfang gestellt zu sein.
Und dass so viele verschiedene Leute sich umstellen müssen.
Genau.
Ja, ich habe das auch, ich habe das emotionale, psychische auch stärker empfunden als das körperliche.
Ja,
richtig. Obwohl ich das gerade gesagt habe mit der Schule, das ist mir neulich mal aufgefallen, wie sich das geändert hat. Ich weiß nicht, ob es bei allen Leuten in unserer Generation davor so war, aber nach meinem Gefühl habe ich Zeit meines Schullebens extrem wenig Verantwortung übertragen bekommen. Für meinen eigenen Lernerfolg, für das, was ich tue. Es war völlig klar, das sind die Themen, das müsst ihr können, das ist die Aufgabe, löst sie.
Ja.
Manche Sachen haben Spaß gemacht, manche nicht. Aber ich glaube, dass Schulen heute viel mehr von SchülerInnen verlangen, dass die sich selbstständig organisieren, dass die sich Themen, also klar, dann musstest du dir irgendeinen Verrat suchen, aber es war dann auch so, hier habt ihr 5 Bücher und dann hat man sich halt eins ausgesucht oder also ich habe das Gefühl, dass ich in der, von der Schule viel weniger zur Selbstständigkeit erzogen wurde als Kinder heute und dass das eigentlich sehr schlecht war, also dieser Aspekt von Schule.
Ja, also ich glaube nicht, dass es dir schlecht getan hat, aber...
Nee. Aber anderen vielleicht.
Ja, anderen garantiert.
Und mir hätte es sicherlich auch gut getan. Ja. Das andere auch schon, was die zum Teil schon krass selbstständig machen in der 5. und 6. Klasse. Das sind Sachen, die ich mich und auch was von denen verlangt wird. Ich habe mich im Grunde bis zum Abitur nicht für Politik wirklich interessiert und informiert. Mhm. Knapp vorm Abi. Musste ich auch nicht. Weil alles, dann hat man das halt in der Schule, dann war das halt so genauso wie man Biologie lernt, lernt man halt ein bisschen was über Politik, aber dass ich selber ein Interesse entwickelt hätte oder das von mir, dass ich dazu angehalten wurde, Dinge, also ich habe halt natürlich Hobbys gehabt, aber das hat nichts mit der Schule zu tun und dass das irgendwie ineinander fließt, das, was man, wo man Bock zu hat und das haben ja auch nicht alle Kinder, die haben ja auch nicht zu Hause oder im Freundeskreis oder von den Eltern so viele Anregungen, wie ich es hatte. Dass die Schule das leistet, das ist, glaube ich, zu unserer Zeit nicht.
Na, das passt ja ein bisschen auch zu dem, was du letzte Folge gesagt hast, wie krass das wäre, wenn ich, also mein jetziges Ich zu meinem 14-, 15-jährigen Ich zurückkehren könnte und meine neue Begeisterung und Interesse für Dinge in der Geschichte weitergeben könnte, um das einmal zu zeigen, hey, streng dich mal an, auch in der Schule, weil da lernt man ganz viel und sitzt nicht einfach nur deine Zeit ab und warte, bis die Stunde vorbei ist. Also ein bisschen ist es ja auch immer Lehrersache, Lehrerinnensache, die Kinder zu begeistern, auch früher schon gewesen. Aber ich glaube auch, dass mit anderen didaktischen, pädagogischen Konzepten man auch Kinder, die vielleicht gar nicht so ein intrinsisches Interesse an solchen Dingen haben, eher wecken kann, in sich für bestimmte Dinge zu interessieren.
Ja.
Und das kennt ja jeder Mensch, behaupte ich jetzt. Wenn man sich inhaltlich für irgendetwas interessiert, dann lernt man auch viel besser und nachhaltiger da drin. Das ist ja nun keine neue Erkenntnis, aber ich glaube, das stimmt halt einfach. Also wenn man es schafft, die Kinder eigenständig ihren Interessen geleitet zu motivieren, sich mit Sachen zu beschäftigen, dann bleibt das auch. Dann bleibt da was hängen.
Ja. Auch nicht immer bei allen. Es hängt auch davon ab, wie die Lehrkraft das macht. Aber in der Tendenz, wenn ich das jetzt vergleiche, was in der 5. Klasse jetzt bei meiner Tochter passiert, wie die ihr Lernen organisiert, das war anders. Naja, jetzt hast du ein Konzert, Auftritt, Lesung, Show.
Ja, das ist nämlich genau die Frage. Was genau war das? Ich weiß es nicht. Timon Krause. Timon Krause ist Mentalist.
So wie Uri Geller.
Nee, kein Scharlatan.
Ist Mentalist nicht ein anderes Wort für Scharlatan?
Dachte ich auch. Hätte ich auch gedacht. Aber ich glaube, oder ich bin davon überzeugt und weiß auch, dass es bei Timon Krause nicht so ist und dass es eigentlich auch ungerechtfertigt ist, sondern dass Scharlatane wie Uri Geller vielleicht den Begriff, oder Vincent Raven, Begriff negativ beeinflusst haben.
Ja. Vincent Raven, geil.
Also ich hatte schon sehr lange diese Karte an meinem Kühlschrank und relativ häufig haben Leute, die das gesehen haben, gefragt, Timon Krause, was ist das, sagt mir nichts, war jetzt auch relativ nichts sagen, die Karte, konnte man gar nicht so absehen, was das für eine Veranstaltung ist und ich wusste vorher immer schon nicht so richtig zu erklären, was da passiert und dachte mir, naja, wenn ich erstmal da gewesen bin, dann werde ich das natürlich viel besser erklären können.
Wie bist du auf die Idee gekommen, die Karte zu haben?
Timon Krause habe ich kennengelernt, als er mal bei Joko und Klaas gegen ProSieben war. Da ist er gegen Joko und Klaas angetreten und hat mit Hilfe von Mentalisten-Tricks PIN-Nummern rausgefunden, mit hundertprozentiger Sicherheit gegen die Schere, Stein, Papier gewonnen. Mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, wann sie lügen und wann sie die Wahrheit sagen, weil, und er hat es so ganz grob erklärt, und ich habe auch schon Interviews mit dem Typen gesehen, ein sehr sympathischer, kluger, junger Mann, wenn man herausfinden möchte, ob eine Person lügt oder nicht lügt, Klammer auf, funktioniert nicht bei Psychopathen, aber bei Menschen, die empathiefähig sind, funktioniert es halt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Muss man sie einmal ganz kurz kennenlernen, um deren sogenannte Baseline, so heißt es wohl im Fachjargon, herauszufinden. Also wenn man, und dann fragt man sie, wie sie heißen, was sie arbeiten, und dann geht man davon aus, dass sie die Wahrheit sagen, und dann kann man schon sehen, wenn sie die Wahrheit sagen, gucken sie eher nach oben, gucken sie nach unten, gucken sie den Leuten in die Augen, gehen sie eher nach vorne oder nach hinten mit dem Oberkörper, verlagern sie ihr Gewicht nach links oder nach rechts. Und wenn man das weiß und man dann die Leute dazu bringt, zu lügen oder aber auch nicht zu lügen, also keine Ahnung, wenn es jetzt darum geht, es war eine ähnliche Situation, da mussten vier Leute, also er hat immer aus dem Publikum Leute ausgewählt, und dann haben die so Lose gezogen, und eine davon hatte sozusagen das Los, dass er die Person ist. Und dann hat er quasi so nach und nacheinander durchgefragt, ich stelle euch jetzt allen vieren die Frage, hast du das Los gezogen? Und ihr sagt alle ja. Und dann haben alle, wie er wollte, ja gesagt, und er konnte quasi oder kann genau vorhersagen, wer von denen das Ja gelogen hat. Auch wenn man sich bemüht, es nicht zu tun. Man verrät sich immer irgendwie. Das ist ein Teil davon, also seiner Kunst. Also da
mit dem will man nicht Tempel des Schreckens spielen.
Auf keinen Fall will man mit dem Tempel des Schreckens spielen. Der war auch bei der, oh, das wäre ein Reality-TV-Format, was vielleicht realistisch wäre, die Verräter. Da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ich schreibe es mir mal auf. Daran könntest du deine große Freude haben. Also deine Benny-immanente Freude. Die Verräter für Benny zum Gucken? Fragezeichen. Nächstes Mal erzähle ich dir mehr darüber. Aber was er halt auch gemacht hat, und ich bin ein großer, großer Skeptiker, prinzipiell, was Dinge also angeht.
Warte mal, das, was du eben beschrieben hast, ist kein Mentalist, das ist einfach sozusagen...
People reading.
Ja, genau.
Ja. Genau, das macht er, das ist etwas, was er sehr viel macht.
Glaube ich ja sofort, dass das geht.
Was der an mindestens vier Stellen, und ich habe gesagt, wenn er nochmal auf Tour geht und nur das 2 Stunden macht, ich bin auf jeden Fall dabei, dass er Leute aus dem Publikum bittet, ihm die Hände zu zeigen, und er anhand der Hände erkennt, was sie arbeiten. Und das hat er mit einer 100%igen Sicherheit geschafft. Also bei der ersten war es, guckte auf die Hände, zeigte deine Hände, arbeitest du im Krankenhaus? Ja, okay. War noch so ein bisschen im Wagen. Die kann man vielleicht sehen, viel, keine Ahnung, Desinfektionsmittel oder so. Aber dann war es auch eine Frau im Publikum, keine Ahnung, 6. Reihe, sollte sie Hände zeigen. Dann fragt er Steuerfachangestellte, und sie, ihr fällt alles aus dem Gesicht, so, what the fuck, woher weiß er das? Ja, habe ich an den Händen und am Stand und an der Kleidung gesehen. Also so ein bisschen Sherlock-mäßig letzten Endes.
Ja.
Also so Sherlock-Skills, die er hat. Und was er halt auch macht, und ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie in echt gesehen, und ich bin da auch halt wirklich ganz doll skeptisch, aber er hat einen jungen Typen, 18 Jahre, Machmut hieß er, auf der Bühne hypnotisiert.
Mhm. Hypnose gibt es, glaube ich, wirklich.
Ja, glaube ich jetzt zu 100% auch. Also erstmal fing es damit an, dass er, also das ganze Publikum sollte sich dann auf eine bestimmte Art und Weise hinsetzen, Augen zu, Hände zusammen. Und dann hat er... mit Hypnosetechnik, wie auch immer es konkret funktioniert, weiß ich einfach nicht. Sollte man sich vorstellen, man hat sein Handy, sein Smartphone zwischen den Händen, und dann sollte man sich vorstellen, wie der Druck immer größer wird, die Muskeln immer doller anspannen, man die Hände immer schlechter auseinanderkriegt, richtig eine magnetische Anziehungskraft, und am Ende sollte man sich vorstellen, dass so kleine Drähte aus den Händen kommen und sich in der gegenüberliegenden Hand so reinzecken, und man kann sie nicht auseinander machen. Und dann sagte er, okay, und jetzt versuchen alle, ihre Hände auseinander zu machen. Und bei mir ging es sofort, bei meiner Frau nicht. Die hat ihre Hände nicht auseinander bekommen. Und dann hat er gefragt, okay, das wird es, ich möchte mal gucken, wer von euch kriegt die Hände gerade nicht auseinander? Und da ist ungefähr ein Drittel des Publikums aufgestanden. In der Leishalle war das. Und dann hat er darum gebeten, dass eine von diesen Leuten auf die Bühne kommen, und dann hat er halt einen ausgewählt, das war Mahmut, und dann kam er auch wirklich mit den Händen zusammen, und er meinte, er kriegt sie nicht auseinander. Er hat auch vorher, ist er durchs Publikum gegangen, hat gefragt, wie fühlt sich das an? Ja, komisch, wie fühlt sich das an? Ja, irgendwie blöd, und einfach die Hände nicht auseinander bekommen. Und dann hat er Mahmut hypnotisiert und auf so einen Stuhl gesetzt und hat ihm so einen Kopfhörer aufgemacht, eine Augenbinde davor. Darüber hat er irgendwelche Soothing-Musik gehört und hat dann irgendwie auch die Stimme von Timon auf den Kopfhörer bekommen. Und dann wurde er da recht gemütlich hingesetzt, und dann hat er gesagt, so, und jetzt schöne Pause. Und dann gab es ungefähr 15 oder 20 Minuten Pause, währenddessen Mahmut die ganze Zeit hypnotisiert, so, also mit Kopf nach unten auf die Brust gesenkt, auf dieser Bühne saß.
Hat die Hände dann auseinander gehabt?
Ja, ja, das hatte ihm vorher dann erlaubt, die Hände auseinander machen zu können. Und dann ging das auch.
Und alle anderen Publikum auch?
Ja, 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 das auch. Das hat funktioniert. Und das ist.
Wie hat deine Frau das berichtet, wie das war?
Bei meiner Frau war es ein bisschen anders. Also sie meinte, sie hat versucht, die Hände auseinander zu machen. Ging nicht auseinander. Und dann sollten alle, die ihr Hände noch zusammen haben, aufstehen. Und der größte Horror meiner Frau wäre es gewesen, wegen irgendwas da auf die Bühne zu müssen. Ja. Sie hasst es richtig doll. Und als dann klar war, dass wer jetzt noch mit Händen zusammen steht, eventuell ausgewählt werden könnte für die nächste Nummer, die vor allem gezeigt wird,
die Hände auseinander, ja.
Ging das, weil sie sich dann auch hingesetzt hat, hat noch jemand aus zwei Reihen hinter uns Feigling gerufen. Da war es dann vorbei. Aber sie hat wirklich erzählt, sie hat es versucht, es ging nicht auseinander. Und ich glaube, es gibt einfach Leute, die sind dafür sehr empfänglich. Und es war so strange, dass dann halt Mahmut auf dieser Bühne saß während der ganzen Pause. Ich war auf Toilette, wir waren eine rauchen, wir haben versucht, uns was zu trinken zu holen, was nicht funktioniert hat, weil es zu lange gedauert hat. Aber währenddessen saß er die ganze Zeit auf der Bühne und es fühlte sich so illegal an. Weil die Bühne war dann so im Halbdunkel und dann saß da einfach der Typ mit der Schlafbrille und den dicken Kopfhörern, saß da unbeweglich die ganze Zeit hypnotisiert, während Timon Krause nicht mehr auf der Bühne war, aber irgendwie eine Frau, die da gearbeitet hat, um aufzupassen, dass da keiner Schindluder treibt. Aber das war richtig seltsam.
Dann hat er ihn nach der Pause aufgeweckt.
Ja.
Und dann konnte er sich nicht erinnern, dass er so lange da...
Er konnte, also er hat immer wieder gefragt, geht's dir gut? Und es ging ihm gut. Was er aber dann kurzzeitig nicht konnte, war bis 10 zählen, ohne die 4 zu überspringen. Ich meine, okay, dann machen wir jetzt mal ein paar Tests, wie gut das funktioniert. Hier, ich zeige dir mal meine Hände. Und dann hat er so, also hat Timon Krause so seine Finger gezeigt, so 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, habe ich 11 Finger? Probieren wir das nochmal. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und er konnte sich nicht mehr erinnern, wie er heißt. Bis Timon Krause ihm erlaubt hat. Und ich weiß, wie es klingt. Ich weiß zu 100%, wie es klingt. Ich sehe es auch an deinem Blick und ich würde exakt gleich gucken. Aber es war...
Und hat er Kontext gegeben, was er da macht, wie das funktioniert und warum das funktioniert?
Teilweise ja, teilweise nein.
Aber bei Hypnose ist es er halt tut doch nicht so, als ob er Magier wäre, ne?
Nee, also er hat ein paar kleine Magic Tricks drin, aber die
große. Aber es Sachen, ist nicht so, dass er wie Uri Geller den Anschein erweckt, dass er irgendwas übernatürlich
den Löffel verbiegen oder so. Nein, nein, nein. Alles, was er macht, erklärt er auch auf eine nachvollziehbare Art und Weise, außer dass, ja, Hypnose, keine Ahnung, wie das zu erklären ist. Da hat er es nicht versucht.
Ich habe, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass ich das war die interessanteste Doku, die ich je gesehen habe, An Honest Liar, über einen Typen, der es sich zu seiner Lebensmission gemacht hat, Mentalisten zu entlarven.
Mhm.
Und Leute dann eingeschleust hat, die plötzlich die Tricks von Uri Geller nachmachen konnten. Weil er die durchschaut hat, wie die funktionieren. Dass das wirklich nur Tricks war. Dass er sozusagen auch unter wissenschaftlichen Bedingungen hat Uri Geller irgendwas gemacht, was unmöglich war. Und dann hat er das auch gemacht. Das war so faszinierend.
Ja, klingt gut.
Ja, krass.
Ja, das war was sehr, 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 sehr Besonderes.
Und wir haben vorhin rausgefunden, vor der Folge, nein, Timon Krause ist ein halbes Jahr geboren worden, bevor König der Löwen in die Kinos kam. Also ist er nicht nach Timon benannt worden aus König der Löwen.
Sondern vielleicht nach einem anderen
Timon.
Timon. Okay, wir haben die Stunde schon überschritten. Hast du noch dringende Dinge?
Ich kann dir noch den mindblowing Fun Fact verraten. Vielleicht weißt du das. Hast du eine Vorstellung davon, was eine Friseurschere kostet?
Kostet, so eine richtige.
Ja, ja.
Ich ist nicht lange her, dass ich eine gekauft habe, aber das wird, das die, war
die,
bei...
Die Friseure benutzen.
Ja, das war bei DM, das wird wahrscheinlich eher die Billigvariante davon sein. Ich würde schätzen, vielleicht 65 Euro.
Ich hätte gedacht, mit Glück könnte es auch 100 sein. 1000 Euro kann eine Friseurschere locker kosten. Okay. Meine Tochter hat von einer Freundin erzählt, dass deren Friseur gesagt hat, dass ihre, oder sie war irgendwie dabei, als ihre Freundin beim Friseur war. Und der hat ihr erzählt, dass die Schere 1000 Euro kostet. Und ich habe gesagt, ey, da hat er irgendwie eine Show vor den Mädels gemacht. So ein Bullshit. Niemals kostet die 1000 Euro. Und dann habe ich das gegoogelt. Und da stand, ja, also bestimmt schneiden nicht alle mit einer 1000 Euro Schere. Aber ja, das sei absolut, das geht auch nach oben weiter, bis 2.000, 3.000 Euro.
Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass das meistens personengebundenes Material ist. Also dass jetzt nicht irgendwie da ein Fundus von 10 Scheren in so einem Laden sind, sondern jede Person,
die da arbeitet. Und die sind in der Regel handgefertigt von irgendwelchen großen Scherenmeistern, keine Ahnung, aus Japan oder weiß ich nicht. Und das ist, ich verstehe das nicht. Also wenn ich für 1000 Euro wie viele ziemlich gute Scheren kann ich kaufen, bis ich 1000 Euro ausgegeben habe.
Aber wer weiß, wenn du jemals, das klingt jetzt wie ein Diss, aber es ist einfach ein stating the facts, wenn du irgendein Handwerk mal perfekt zur Perfektion getrieben hättest, würdest du vielleicht auch den Unterschied merken. Also würdest du vielleicht den Unterschied merken?
Den Unterschied würde ich bestimmt merken, aber kann der 1000 Euro wert sein? Ich meine, klar, die schneiden richtig vielen Leuten jeden Tag, die werden echt viel benutzt, die dürfen nicht sofort stumpf werden.
Ja.
Aber ich würde denken, du kommst
nicht,
ziemlich
nicht
weit.
Nur das,
mit deiner 65-Euro-Schere kommst du, glaube ich, ziemlich weit.
Aber ich glaube schon, dass auch so persönlich angepasste Scheren sehr sinnvoll sind, weil ich glaube, sowas wie Sehnscheidenentzündung ist ein sehr häufiges Problem im Friseurberuf.
Das kann ich auch noch sagen.
Und wenn das dann halt
individuell gefertigt.
Individuell, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, geringer, dass du deine Gelenke überbelastest.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen. I don't know.
Nee, das kann sein, dass das noch eine Komponente ist.
Okay, denk da mal drüber nach. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind am Ende angekommen. Die Knallsoße ist alle. Und du hast dir. Ja, du hast dir von den jetzt 70 Minuten, die dieser Podcast ungefähr dauert, ungefähr 45 Minuten lang durchgehend die Augen gerieben. Das konnte man nicht hören, aber ich konnte das beobachten. Das war irritierend. Und es hat mich emotional in verschiedene Bereiche gebracht, von Mitleid zu genervt sein.
Nachvollziehbar.
In der Reihenfolge.
Ich spüle mir die gleich aus.
Ja, spüle die gleich
aus. Mit frischem, kalten Leitungswasser.
Und ich zeige dir gleich nochmal Timon Krause, weil am allerbesten versteht man, was da macht, wenn man es sieht.
Ja, auf diesem großen Bildschirm da.
Wenn du möchtest.
Ja.
Ja.
Ich habe irgendwie jetzt so viel Sekt getrunken, ich muss mich auf die Couch setzen.
Einverstanden.
Ich bin älter als 40 Jahre.
Ja, viel Sekt heißt gleich schnell auf die Couch.
Ich werde diesen Monat noch 41 Jahre alt werden.
Das stimmt. Wenn diese Folge erscheint, ist das bereits passiert.
Bah,
bah. Ist doch egal. Für sie ein, für sie ist doch egal. Die Knallsoße hat nicht gehalten, was sie verspricht, aber es war eine gute Folge.
Ja, glaube ich auch.
Aber
was hat sie versprochen?
Knallige Energie.
Dann, dass wir jeden Moment gemeinsam genießen.
Ja, das haben wir.
Ja, glaube ich auch.
Aber es hat nicht so die Folge hat nicht so geknallt.
Nee, das stimmt. Ist okay. Gemeinsam können wir jeden Moment zu einem besonderen Moment machen, sagt Rotkäppchen.
Danke, Rotkäppchen, du hast uns dabei unterstützt, diese Folge zu einer ganz besonderen Folge zu machen. Wir nennen sie alles über
Mentalismus.
Nein, nicht immer das Letzte sagen, woran du dich erinnerst.
Es ist das Einzige, woran ich mich erinnere.
Alles über Reality-TV?
Alles über unser nächstes Podcast-Projekt. Worüber haben wir denn noch gesprochen?
Urlaubsfotos.
Alles über radikale Fotolöschung.
Ja, keine Ahnung. Alles über Rassismus.
Nein.
Alles über Morgan Freeman.
Alles über Boris Beckers Rassismus. Mutmaßlichen des Rassismus.
Ja, gar nicht sperrig. Wir sind bald wieder zurück, eure Leute, würde ich sagen. Gehabt euch wohl.